Boah, Berliner, wie lange habe ich schon keine Berliner mehr gesehen?
Das ist eine gute Frage. Das ist unser Gast, der direkt mit einer Frage hier reinstartet. Ich habe das letzte Schokoei auf dem Tisch gefunden und pell das jetzt mühsam, weil an so alter Schokolade, da klebt immer diese Folie so ätzend dran, aber ich habe jetzt Bock drauf.
Weißt du, wie viel Aluminium du dir jetzt zu dir nimmst?
Ist. Ach oh, komm, erzähl mir doch keinen Scheiß. Das ist doch total.
Willkommen
Quatsch.
In der Gesundheitsfolge.
Ja. Mit einem alten Kumpel von mir heute. Ich freue mich sehr, dass der da ist. Und das Geilste ist, er kommt hier rein und sagt, ich habe mir mal ein Bier mitgebracht, weil ich gehe nicht davon aus, dass bei Zuckerbrot und Kneipe es ein Bier gibt. Aber ja. Du hast nicht mit Freddy gerechnet.
Lieber Ben Bernschneider, ich hab gedacht, also das erste Mal, dass ich habe irgendwo gehört, dass du auch gerne mal Bier magst. Also
aber wenn du jetzt mit Bud Light um die Ecke kommst, dann muss ich wirklich lachen.
Nee, ich habe das, was ich zu Hause hatte, was im Kühlschrank war, weil mir ist es wichtig, dass es gekühlt ist. Ich weiß nicht, ob dir das wichtig ist.
Mir?
Ja.
Selbstverständlich. Aber also du bist...
Ich hab Flens hier und ich habe aber auch das in Frei. Aber hier ist auch noch sowas.
Ja, so. Darf man, Marken darf man nennen, ne?
Ist scheißegal.
Also mein Problem ist, ich bin endorsed bei Bitburger. So richtig, wirklich?
Ja.
Ja. Und Flens ist das einzige zusammen mit Holsten und Asta. Die drei kriege ich sofort Kopfschmerzen am nächsten Tag. Von einem Bier.
Dann probiere ich mal so ein Flens frei.
Ja, Flens.
Und schön, das ist übrigens auch süß. Freddy hat das gerade so auf seinem roten Einkaufskorb.
Oh, mit
gezogen.
Kühlpacks.
Aber Freddy, der Gedanke zählt und deshalb danke ich dir sehr. Ich finde das schon direkt sehr einladend. Und man fühlt sich bei euch wie zu Hause. Die Kneipe, in der man gerne ist.
Erstmal Prost.
So soll das sein. Cheers. Warte, ich nehme
Bernie.
Auch.
Ja. Aber du hast noch gar keinen Flens. Willst du das Flens frei, weil du fahren musst und ich nehme Flens?
Ja, komm, kannst du eins mit Alkohol nehmen, dann nehme ich das frei.
Ja, kann ich, das schaffe ich.
Und oh, setze mich unter Druck. Okay.
Mikro geschrottet.
Cheers.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Also, unser Gast heute, Ben Bernschneider. Alter Freund von mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir uns kennengelernt haben.
Cooler Typ.
Aber ja, aber es ist schon lange, lange her. Wir kennen uns wahrscheinlich 15 oder 20 Jahre. Was du alles machst, besprechen wir gleich. Aber
ich weiß, ich weiß den Tag.
Ernsthaft?
Ja, ich weiß den Tag. Ja, es war Weihnachten und Ostern zusammen, ja. Das war ganz komisch. Nee, pass auf, es war so, dass ihr wart kurz davor, eine Single zu releasen, und zwar Spinner.
So lange ist das her?
Pass auf, genau. Und wir haben uns kennengelernt bei der Vorlesung von Ben
Welz.
Ja. Und der hat hier im Thalia in der Innenstadt aus Spinner gelesen. An dem Abend haben wir uns das erste Mal gesehen.
Ach, ehrlich?
Ja.
Das war auch, er saß auf so einem Tisch bei Neonlicht. Es gab keinen unromantischeren Ort. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Autoren und Lesung ist doch scheiße.
Ja, also in so einem Theater. Also man kann es ja gut machen.
Genau, wenn man erfolgreich ist.
Das war ganz scheiße. Und dann war es aber so, wir hatten uns vorher aber schon einmal gesehen. Und zwar haben wir beide uns bei der Movie Meets Media gesehen. Mit Ströbel auch.
Mit Sebastian.
Mit Ströbel.
Ja.
Weil der hat uns so ein bisschen zusammengebracht, denn ich hatte mit Ströbel ja schon Gonger gedreht. Ich habe doch Gonger geschrieben.
Stimmt,
falls du dich erinnerst.
Das ist dein erstes Drehbuch.
Warte mal ganz kurz. Also so rein zufällig.
Sebastian kann sich daran noch erinnern.
Meinst du, Sebastian kann sich daran erinnern? Vielleicht noch kombiniert mit einer Frage.
Ganz ehrlich, hatte er damals schon Stil?
Es war absolut, sein Schreibstil war sehr großartig. Ja. Also Ben hat ein ganz tolles Drehbuch geschrieben gehabt und man merkte da schon unterschwellig, wie es praktisch von innen nach außen schwappte bei ihm. Und dieser verbale Streich, den er da von sich gehauen hat, den hat er wirklich auf seinen Körper dann übertragen. Und mittlerweile ist es natürlich, er ist Stil. Ja?
Du isst Stil?
Ich esse Stil.
Ja, absolut.
Das ist ja lieb.
Ja, ich glaube auch, Sebastian hatte damals, war da schon so ein bisschen am Start. Aber für ihn war das, glaube ich, auch dann nochmal so ein Next-Level-Shit. Ne? Mhm. Aber das heißt, du warst oder bist Drehbuch, du bist aktuell kein Drehbuchautor wahrscheinlich, aber hast viel Drehbücher geschrieben?
Es gibt aber eins, das hat vorletztes Jahr Förderung bekommen und das ist da draußen unterwegs. Das hat Produzenten und sucht, gemacht zu werden, habe damit aber dann nichts mehr zu tun. Also das Ding ist, in dem Moment wird es dann gekauft, aber davon bin ich frei. Nee, mein Roman ist ja also fast fertig, durch eigentlich.
Ach, bist du fertig?
War ja auch schon, immer so große Zweifelperioden, wo ich dann so denke, das kannst du alles so nicht machen. Und dann werden drei Kapitel weggeschmissen und alles neu gemacht. Und da war schon letztes Jahr was im Lektorat, eine ganze Menge sogar.
Das ist auf Deutsch, aber mit englischem Titel, ne?
Genau.
Der da heißt, darfst du sagen?
Ja, aber ich habe gerade gemerkt, ich musste ganz kurz überlegen, woher du denn das
weil ich,
wissen
weil
könntest.
Ich andere Podcasts mit dir gehört habe, wo du mich erwähnt hast.
Ich habe dich erwähnt, ja. Aber bei, nett hoffentlich.
Du hast Paul mich total Rübke, nett ne? erwähnt. Du hast gesagt, du hast das und das gemacht und hattest irgendwie keine Kohle und an dem Tag hast du Revolverheld fürs MTV Unplugged fotografiert, hast ja, genau. du gesagt. Ja, ja. Und dann ging es um Crowdfunding für dein Fotobuch damals.
Das
war der Kontext irgendwie. Ich dachte, Moment.
Aber krass, weil ich meine nämlich, ich hätte über dich geredet im OMR-Podcast. Da war ich nämlich gerade, aber der ist noch nicht ausgestrahlt.
Das kann ich auch das wird hier direkt durchgeschleust. Also wir können das mal eins zu eins alles hören. Das
ja, geil. Genau, der Buchtitel ist Under the Night Sky People Are Whispering. Also unter dem Nachthimmel flüstern die Menschen. Und war nur so im Laufe der Zeit, merkte ich dann, so doof ist der Titel auf dort jetzt auch nicht. Nee. Es ist nur so, es wäre, weil es ist ja immer so ein bisschen so, wenn du guckst einen Film oder du liest ein Buch von einer, in der eine amerikanische Familie irgendwie sitzt und die reden Deutsch, so, dann ist das so, klar muss man, das ist es wie ein übersetzter Film, aber was ist mit den Sachen, die irgendwo stehen, die in der Zeitung oder zum Beispiel ist es so, dass dieser Satz, der steht halt auf so einem 18 Eintel.
Das ist auch ein geiler Satz, ja.
Ja, und ja, irgendwie so, ich hatte das so.
Ist ja auch, du musst ja auch in Netflix-Serien denken. Also, wenn ja, das eine Netflix-Serie wird, dann wird es ja eh synchronisiert und das ist ja dann kein Problem.
Das ist aber dann, das könnte, Nee, es eignet sich, glaube ich, nicht so richtig geil. Ich meine, da müsste man dann wahrscheinlich noch mal ran, also, weil das wäre sehr Lynch-esk. So.
Und was ist daran schlimm? Du meinst, es muss eine Filmform sein und kann keine Serie sein?
Nee, es kann auch kein. Also auch Filmform ist irgendwie so, wir haben ja, wenn wir, also wir lernen ja, wie so ein Dreiakt funktioniert, ne? Und ja. Dass es so einen Exciting Incident gibt, so in den ersten 10 Minuten wird Freddy der kleine Hund geklaut. Ne?
Das
so,
ist super
und dann,
gemein erstmal.
Und dann, das ist super gemein und dann regen die Leute sich auf und dann sagen die aber, boah, dafür, ich bleibe jetzt wirklich noch weitere 1,5 Stunden dran, um zu sehen, ob Freddy seinen Hund wiederbekommt.
Und ob es dem kleinen Hund gut geht auch
genau.
erstmal.
Ich will jetzt wissen, wie das endet, erzähl.
Ja. Und wann kriege ich meinen kleinen Hund?
Nee. Das ist ein Drama.
Also der kleine Hund, der ist durch einen Fleischwolf gedreht worden, leider wahrscheinlich, gehe ich mal von aus.
Aber der Burger daraus war sehr lecker.
Total lecker und den hat er selbst gegessen.
Genau.
Und das ist das Komische.
Das wusste er nicht.
Genau.
Ja, genau.
Und ich war bis dahin Vegetarier 20 Jahre und habe das erste Mal wieder Fleisch gegessen, mich getraut und dann erfahre ich, dass es
das
mein
ist
Hund
dein
war.
Hund ist, ja. Das wow. ist echt kacke. Das ist so ein bisschen wie bei Oldboy, wo der... kennst du den? Ist ein Klassiker?
Ja, irgendwie, ja.
Wurde dann nochmal hier verfilmt und das Ding ist ja, ein Typ wird ja eingeschlossen, der wird, keiner weiß warum, der gefangen wird, in eine Kiste gesteckt und dann kommt der Jahrzehnte, ich glaube, der kommt 15 oder 18 Jahre später kommt er dann erst da raus, muss sich so zurechtfinden und will die Leute umbringen, die das getan haben. Und der verliebt sich in Mädel, vögelt die und findet dann raus, dass es seine Tochter ist.
Oh!
Er misst. Aber da gab es doch auch. Bei
Lambok
gab es doch auch so einen Moment. Bei Lambok noch. Kennt ihr den deutschen Klassiker mit dem Kiffen und der dann aus Versehen betrunken seiner Schwester? Egal. Nee. Aber egal.
Das kann ja mal passieren.
Wir sind komisch abgebogen.
Ganz kurz. Also, liebe Zuckis, ich merke schon, ich habe auch 1 Million Fragen und ich finde das alles so geil, was du machst und möchte da mehr drüber erfahren. Aber wir nennen sie Zuckis, die hier. Uns immer regelmäßig schreiben und Fragen stellen und wollen mal kurz erklären, woher man dich aktuell kennt, mit deinem Durchbruch im Internet. In diesem Internet, da ist einiges möglich. ich weiß auch noch, wie du mir der Algorithmus gesagt hat, hier, guck dir den mal an, das findest du bestimmt super. Und ich bin sofort hängen geblieben und habe versucht zu analysieren, warum bleibe ich hängen? Und da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Also, ich habe mal versucht, man braucht ja eigentlich das Bild dazu, aber dadurch, dass du noch so einen geilen Humor teilweise da reinpackst,
teilweise.
Kann man sich
ich
ja
hoffe, aber,
teilweise ja. bewusst Humor reinpackst, transportiert sich hier einiges auch über Ton.
Ach, du hast es zusammen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute Julius, stehe kurz vor dem Abi und verbringe meine Ferien auf Sylt.
Ja.
Denn Sylt ballert anders, ist eine Legende und super Slay. Wir beginnen mit einem hellblauen Twillhemd. Dazu tragen wir eine helle Chino, natürlich von Ralph Lauren, Digga, pfff. Dazu einen miesen braunen Gürtel, sheesh. Ja, hallo, wir sind auf Sylt vielleicht, Go-Shoes. Um auf jeden Fall real zu bleiben, ne, müssen wir so Turn-Ups, also die Hosen hier so hochschlagen. So, dann tragen wir so eine kleine, feine Old-Money-Style Casio. Und da Polo-Ralle auch ein Gott ist, ne, nehmen wir natürlich auch so ein Parfum, ist ja klar. Ganz wichtig, ein Kaschmir-Pulli um die Schultern. Pink wäre natürlich gut, aber Navy geht auch. Hat Mama gesagt.
Also, allein der Sound, da werden wahrscheinlich viele denken, ah ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und es ist ja ganz eindeutig, dass du da Style erklärst, zeigst, verkaufst, kombinierst. Sachen, mit denen ich mich nie auseinandergesetzt habe, außer als ich einmal so Simpsons-Figur-mäßig dieses eine Outfit gekauft habe, was ich seit 100 Jahren trage. Ah. ich sehe immer gleich aus. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass du Drehbuchautor bist, einen Roman schreibst.
Fotograf. Hab ich ja schon, du hast uns ja fotografiert.
Wie soll ich es einordnen? So irgendwie cineastisch Retro-Look, was ich auch so liebe. Mhm. Wenn wir irgendwie Filme drehen, immer irgendwie einen Filmlook, wenn es geht. Und diese Fotos, die transportieren so eine Atmosphäre. Und du hast super viel auch ausprobiert und bist dann durch Zufall in diese Sache gestolpert.
Total.
Magst du uns die einmal kurz erzählen?
Ja, total gerne. Also die letzten 10 Jahre war ich analoger Fotograf, wie du schon sagtest, als sehr auf das Analoge bezogen, weil irgendwie das Digitale mich, keine Ahnung, nicht so berührt hat. Und damit bin ich auch zurechtgekommen. Ich konnte davon okay leben. Das Problem war immer so ein bisschen, dass ich schon seit 2016 eigentlich mir gesagt hatte, dass ich keine Kunden mehr will. Dass es muss von meiner Kunst alleine gehen. Ich will mir da nicht mehr reinreden lassen und ich habe auch kein Interesse an den Sachen, die anderen Leute von mir wollen. Das ging jetzt eine ganze Weile gut und irgendwann merkte ich, dass ich habe halt Bücher rausgebracht und Hefte und so und die Zeitabstände dazwischen wurden immer größer und ich habe gemerkt, dass ich mich immer so in andere Sachen flüchte und ja, und dann habe ich irgendwann so durch die typischen Sachen irgendwie, man fühlt sich öfter schlapp, krank, hat Panikattacken, also Sachen, die einem, der Körper will einem sagen, Alter, du bist nicht so wirklich zufrieden mit dem, was du machst. Ja, und dann war das mal wieder so und das war letztes Jahr im Februar. Ich glaube, so in der ersten Februarwoche habe ich dann.
So kurz ist das alles erst her, ne?
Alter, das ist eben erst war.
Ja, ja.
Da habe ich. Es gab wirklich so einen Moment, ich habe meine Leica, meine M6 in die Hand genommen und mir wurde so richtig übel. Das stelle ich mir vor, wie wenn Johannes jetzt die Gitarre in die Hand nimmt und merkt, irgendwas passt hier nicht, ich muss vielleicht mal was anderes machen.
Ja, total. Wenn ich so, das Mikro angucke und denke, ich muss kotzen.
Ja, genau.
Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert.
Nee, aber Gefahr, hast du sowas schon mal gehabt?
Ich habe sowas nicht, aber ich habe so Momente gehabt, wenn ich so viel Interviews gegeben habe, dass ich irgendwie ein Radiomikro vor der Nase gesehen habe und wirklich dachte, ich muss rückwärts wieder rausgehen. So. Weiß ich noch einmal, dass ich mich einfach irgendwann im Flur, also bei so einem Radiosender, einfach auf den Boden gesetzt habe, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat oder sowas. Und ich dachte nur einfach, Game over, ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Dann bin ich danach eine Woche in Urlaub gefahren, habe mein Handy in eine Schublade gelegt und einfach wirklich eine Woche nicht drauf geguckt, weil es mir einfach alles scheißegal war. Hm. Aber das kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass man an so einen Punkt kommt. Du warst ja auch wirklich lange Fotograf, ne? Und hast viel fotografiert und.
Und ich musste halt 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag arbeiten, um damit irgendwie klarzukommen, zurechtzukommen. Ja, und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, was mich denn gerade so interessiert, was mir so am Herzen liegt. Und da gab es so einen Punkt, ich wollte ein Kleidungsstück haben. Und eigentlich bin ich, ja, ich habe noch alle Tassen im Schrank und denke so, sich einen Trenchcoat für 1.800 Euro zu kaufen von Burberry, das ist nicht ganz so normal. Auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel übrig für, wo die Liebe hinfällt und dass, wenn man sich in irgendwas verliebt und wenn man 6 Jahre auf irgendwas spart, dann soll man sich das auch ruhig gönnen. Ne? Das letzte Hemd hat ja keine Taschen. So, auf jeden Fall war es so, ich habe 6 Jahre lang bin ich um dieses Scheißding rumgeschlichen und dann habe ich mir das gekauft. Und dann habe ich es aber nicht aus dem Kleidersack genommen, weil ich einfach zu viel Ehrfurcht und Respekt vor diesem Ding hatte.
Ach, was früher der Nerdmantel war.
Ja, genau,
der so nie ungefähr benutzt wurde. So.
So. Ja. Und ich stand davor und dann war das auch so, dass ich dachte, man kannte das, oder viele sagen, sie kennen das von ihrer Frau, wenn die vom Regal, von einem vollen Schrank steht und sagt, ich habe ja nichts anzuziehen.
Ja, oder,
willst du mich eigentlich verarschen? Hier ist alles voll.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, aber pass auf, aber das gibt's, weil zu keiner einzigen Klamotte irgendeine besondere Beziehung besteht. Und was ich mir gedacht habe, ich will mal über ein Thema reden, und zwar über Ehrfurcht vor schönen Dingen, über wie schön das eigentlich sein kann, wenn man sich irgendwas leistet, worauf man lange gespart hat, und was das für eine Verbindung aufbaut mit diesem Objekt, mit diesem Kleidungsstück. Das ist was anderes, ist, als wenn ich mir jetzt für 8 Euro ein Hemd kaufe bei H&M, und das ist einfach nur, ich habe da überhaupt keinen, da hast du gar keinen emotionalen Vertrag mit diesem Kleidungsstück. Ja, und dann habe ich über sogenannte Staple Pieces geredet, also Dinge, wo ich das Gefühl habe, wenn man sich eine Winterjacke holt, ich sage jetzt mal irgendwas, dann hat sich über die Zeit gezeigt, was zum festen Bestandteil der Modekultur geworden ist, und lass uns doch mal über dieses Kleidungsstück sprechen. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, am liebsten habe ich ganz wenig, dafür aber ganz tolle Dinge.
Ja.
Und das in verschiedenen Bereichen des Lebens, gar nicht nur so Klamotten, aber es ist so, es gab in der New York Times oder sonst wo so eine Rubrik, und die hieß 10 Things I Would Save from the Fire.
Ja.
Und das war dann so ein Foto von oben, und jemand hat dann die 10 Sachen, musste dann überlegen, hat die so also hingelegt. Und du hast immer auf diese Fotos geguckt, auf diesen Parkettboden, und die Sachen waren alle schön.
Aber alles Klassiker wahrscheinlich.
Ja, es waren alles Klassiker.
Entschuldigung, darf ich dir gleich mal ein Foto von so einem Kinderzimmer zeigen? Da liegt sehr, sehr viel, und davon ist nichts schön.
Aber vielleicht sind es ja irgendwann noch 2000 Things und they probably could burn oder sowas. Ja.
Aber das war so ein bisschen.
Aber was, reden wir jetzt von einer Uhr und einer Sonnenbrille, also so Klassiker, alles.
Genau, Accessoires, eine Personal, eine Rolex.
So, natürlich. Von 1978 möchte ich dazu sagen, also irgendwie auch ein Klassiker.
Und du weißt, wie sehr ich die liebe, weil deine Farbkombination wirklich besonders schön ist.
Mein Sohn hat sich gestern eine Pokémon-Uhr gekauft für 10 Euro bei Rossmann.
Aber wenn er sie liebt und es sein Staple-Piece ist.
Er hat die ganze Nacht nicht, also ich muss immer sagen, leg die jetzt bitte weg. So, mal gucken. Er hat gesagt, er möchte sie seinen Kindern irgendwann vererben.
Ich mag solche Fotos eigentlich auch immer, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, welche coolen Designer, es gibt ja auch sowas wie am Flughafen einmal ihre Handtasche aufmachen. Und dann, das sind die Sachen, mit die ich immer auf einer Reise dabei habe. Ja, das ist ja dasselbe sowas. Prinzip.
Genau.
Und dann ist da so eine geile alte Kamera. Und ich habe auch das Gefühl, es ist immer alles cool, was die aus ihren Taschen holen. Da ist eben nicht ein beschissenes Kaugummi drin und ein altes Taschentuch. Aber,
die fliegen nur, damit die das zeigen können.
Ja, genau. Aber du hast auch eine sehr schöne Herrenhandtasche.
Oh, schöne Tasche.
Ah, was ist das? Alter, ein Schuhanzieher?
Aber ein sehr schöner.
Oh, der ist sehr schön.
Das ist
nicht mehr erlaubt. Das ist sehr schön. Ja, also Schuhanzieher aus der Herrenhandtasche, aus der sehr schönen Louis V, möchte ich mal sagen. Aber,
Pass auf, aber ganz kurz zu Ende zu fassen.
Absolut.
Was dann daraus resultierte? Also ich habe mein Handy aufgestellt auf meine, ich habe mir schöne neue Boxen geholt für zu Hause, Standboxen. Da habe ich das Ding draufgestellt und habe das erste Video aufgenommen. Und es war wirklich so, das hat keiner geliked. Und alle haben gesagt, sag mal, hast du einen Knall? Was ist denn das hier?
Und du hattest ja schon so 16.000 Follower oder
genau,
so.
Genau, 16.400, um genau
zu sein. Fotografie und immer weil du coole Leute kennst und so.
Ja, ne? Genau. Ja,
genau.
So, und diese 16.400 sagten dann, Alter, das kannst du nicht machen. Was soll denn das? Und das hat keiner geliked. Und
ich hab's geliked.
Du hast es geliked.
Ich hab's natürlich, ich meine, ich gehörte ja zu den 16.500. Ich gehörte wahrscheinlich auch zu den ersten 8.000.
Ja, kann sein.
Aber
ja,
oder ich fand's total gut.
Mit Like.
Ja, aber ich muss sagen, ich hab das sofort verstanden und dachte, das ist irgendwie, also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich deine Idee sofort gerafft habe, sondern einfach, dass ich das total logisch fand, weil du ja schon immer ein Typ warst, der irgendwie auf Stil stand und dem irgendwie Sachen wichtig waren, und wir haben ja so beide zumindest so diese Punkrock-Musik Vergangenheit und auch da immer sehr konsequent warst, und für mich war das irgendwie total logisch. Hast ja früher in einer Band gespielt und hattest schon immer ein Bewusstsein dafür, aber ich kann es auch gleich, erzähl du erstmal die Geschichte zu Ende, aber ich fand es total logisch.
Ganz schnell, ich habe mich nicht beirren lassen und habe am nächsten Tag um 9 Uhr morgens, pünktlich um 9 Uhr, wieder ein Reel gepostet zu dem gleichen Thema.
Jeden Tag sozusagen.
Genau, und das habe ich gemacht, Ja, und da kam gar nichts. Da kam überhaupt kein, ich glaube, beim dritten oder vierten Mal hatten ein paar Leute so Fragen, so wie, oh, das ist aber eine schöne Uhr und sag mal, würdest du, etc. Und nach 12, 13 Tagen, jeden Morgen um 9 Uhr ein Reel posten, die vollen 90
Instagram,
sind immer,
wir reden
immer.
Von Instagram,
wir reden nur von Instagram,
nicht von TikTok.
Nicht
ne?
von TikTok. Immer die gleichen, also Punkt um 9, ich konnte das, ich kann das bei mir auch nicht timen, also ich bin aufgestanden, habe um 9 Uhr.
Also Wecker stellen.
Weil du noch ein altes Nokia hast.
Nee, das nicht, aber weißt du was, das wurde erst ganz langsam, diese Funktion wurde auch also ganz ja. langsam also. Ausgerollt und ich war der Letzte, der es bekommen hat. Okay. Da war schon alles in trockenen Tüchern. So, und dann habe ich am 13. oder 14. Tag bin ich morgens wach geworden, habe gemerkt, ich hatte 500 Follower über Nacht halt dazu bekommen und abends hatte ich wieder 500 mehr. Und dann bin ich so 2-3 Wochen auf dieser 500 Leute immer tagsüber, 500 Leute nachts. 500
was ja Wahnsinn ist, was ich ehrlich gesagt schon mal, was ich jeder wünschen würde, wenn das passiert. Ja. 1000 am Tag, absurd.
Und dann passiert aber Folgendes,
Und wie viele Views hatten die Reels?
Ich glaube gar nicht so viel. Erstmal habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil für mich stand es nie zur Debatte, damit irgendwas zu machen.
Ja.
Ich wollte einfach nur über was anderes reden als Fotografie. Ich hatte nie einen Plan, das zu monetarisieren. Ich hatte gar keinen Plan. So. Und deshalb war das so, okay, 500, alles cool. Aber ich denke mal, dass die Reels eher so 40.000 oder so hatten. Also nix,
ganz gut.
Oh, ja, schon. Also das ist so langsam, ne, ging's los. So, und dann merkte ich, dass, also ich hatte mir auf die Fahnen geschrieben, dass jeder Mensch, der mir schreibt, der mir eine DM schreibt, kriegt eine Antwort. Jeder.
Was und, heute ein bisschen schwierig werden könnte.
Und auch jeder Kommentar. Jeder Kommentar
okay, wird
beantwortet. Und das habe ich dann ab dem 13. Tag konsequent gemacht und habe dann sehr schnell gemerkt, weil ich war dann eine Woche drauf, waren es schon 1000 pro Tag und 1000 pro Nacht Follower mehr. Und da hatte ich dann so am Tag so 200, 250 Fragen zu beantworten und habe lange Texte geschrieben. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich 3 Stunden pro Tag nur antworte. Und danke. Und dann wollte ich damit eigentlich aufhören und dann hatte ich aber so eine typische Sache, bei der ich dann gedacht habe, boah, vielleicht, also ist kein Goodwill, aber zumindest so, es gibt da Leute, die wirklich vielleicht mal so einen Tipp brauchen von einem älteren Mann. Und zwar ist es so, weißt du, Kids, die in Marzahn irgendwie Hip-Hop hören, weil die anderen alle Hip-Hop hören und in Hip-Hop-Klamotten rumlaufen. Und der sagt, er würde so gerne mal einen Sakko tragen. Aber der ist Peer Pressure und what if? Also es geht nicht. Ja, und dann habe ich ganz lange mit dem darüber gesprochen, gesagt, ja, cool. Du musst, ne, also es geht nicht. Also du musst dich selbst glücklich machen und das du wirst deine Freunde nicht verlieren. Wenn es deine Freunde sind, dann ist denen das auch egal. So.
Hast du mit dem heute nochmal Kontakt gehabt? Wäre mal spannend zu wissen, wie das
ehrlich,
sich entwickelt
ehrlich
hat.
Ehrlich gesagt, das war auch so, das war ja vor einem Jahr und es ging alles so ganz, nee, es ist jetzt keine, hab ihn nicht adoptiert, es ist ja keine Freundschaft fürs Leben draus geworden, aber zumindest das war irgendwie ganz schön und dann explodierte das ganz schnell völlig, denn schon 6 oder 7 Wochen später hatten wir eine Phase von 4 Wochen und ich hatte 10.000 Follower pro Tag mehr.
Ja, und das ist halt absurd. Ja. Das ist dieses One-in-a-Million-Ding, was es eigentlich nicht gibt. Wir haben uns mal getroffen zu der Zeit und du sagtest, sogar Instagram hat sich dann irgendwann mal bei dir gemeldet und gesagt, du wirst im Moment de facto jedem, der in Georgia Instagram hat, durch den Algorithmus ausgespielt. Ja. Ne? Das, was ja,
also, als erstes ganz oben.
Was ja völlig absurd ist. Ja.
Der Algorithmus hat angerufen und hat gesagt, Alter,
was ist, ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr. Nehmen Sie Ben Bernschneider von jetzt. Nee, das ist natürlich absurd. Also dafür geben Plattenfirmen oder große Companies Millionen Euros aus, um in diesen Algorithmus zu kommen. Und du hast das, ich kenne ja das Zimmer, aus deinem kleinen Wohnzimmer gemacht. Ich meine, es ist natürlich Arbeit, jedem zu antworten und jeden Morgen um 9 Video online zu stellen. Aber es ist natürlich absurd, du hast es einfach aus dir selbst heraus mit zero Budget hingekriegt, ne?
Genau, und dann war 7 Monate, das habe ich dann 7 Monate komplett durchgezogen, jeden Morgen um 9 ein Video. Und dann habe ich, weil es nicht anders ging, habe ich dann mal das nicht so gemacht und habe diesen 9-Uhr-Slot vergeben quasi. Und dann stoppte der Algorithmus mich mit dem Zuwachs.
Die große Strafe.
Ja, das war
du hast mich
so,
vernachlässigt.
Das war dann so schlopp.
Ist echt so, ne?
Ja.
Absolut.
Aber ja was
und bis da waren 10.000 am Tag.
Ja.
Und dann von einem Tag auf den anderen waren es dann nur noch zwei, so ungefähr, oder was?
Nee, immer noch so ein bisschen, aber dann waren es eher so wieder so 300, 400 pro Krass. Tag.
Und dann, kannst du es nochmal aktivieren?
Nee, ich habe es jetzt gerade nochmal aktiviert, weil ich zum richtigen Zeitpunkt eine neue Rubrik kreiert habe, die hieß dafür so.
Ja.
Und ja, als ich genau. die gemacht habe, sind alle vier ersten Videos haben über 1 Million Views bekommen.
Ja, aber zu
an
dem
einem Tag.
Ja, Wahnsinn.
Und das war dann wieder so, dann ging es wieder los. Und jetzt habe ich gerade nochmal 8.000 dazu bekommen. Das war ja erst vor 16 Tagen oder vor 2 Wochen. Und jetzt sucht der Algorithmus wieder was anderes. Jetzt hat er, weil was bei mir gut funktionierte, war, die Videos waren nur 6 Sekunden lang. Und ich konnte quasi alle Leute bei 6 Sekunden 100% bei der Stange halten. Keiner hat weggeschaltet vor die 6 Sekunden. Das fand der Algorithmus so gut. Und jetzt interessiert sich der Algorithmus gar nicht mehr dafür und hat mir sogar vorgeschlagen, mach doch mal längere Reels. 30 Sekunden wären nicht schlecht.
Aber, okay. aber dafür so ist eine Kategorie, wo du, und ich meine, du bist ja mittlerweile als Stilikone durchaus etabliert, wo du dir andere Videos anguckst, wie sich Leute umziehen oder was anziehen und sagst, kann man das so machen oder geht das gar nicht, ne?
Aber geht das gar nicht, gibt's nicht.
Nein. Nee. Ich meine, du suchst dir die Videos ja auch aus.
Ja, ja klar.
Also bei TikTok würde man sagen, du duettest die Videos, ne? Du
ja,
machst ein Duett.
Sowas. Remix.
Quasi. Ja. Und total spannend. Und ich meine, bei dir ist das mittlerweile dein Hauptjob geworden, ne?
Ja.
Und, du bist jetzt auf deine alten Tage noch Influencer geworden, Bernie.
Ja, unglaublich. Das vor allem meine Generation findet ja allein den Begriff und alles, was dahinter steht, Influencer schon echt scheiße.
Find's voll scheiße.
Ja, und deshalb, ich bin Content Creator. Was aber lustig war, da ich, für mich wäre das ja nie in Frage gekommen. Ne? Also der Beruf als Influencer und das überhaupt zu machen, das auch zu machen, um damit Geld zu verdienen. Es war nur so, in dem Moment, als ich aufgehört habe zu fotografieren, musste ich mir echt 10.000 von meiner Mutter leihen, einfach nur, um über die Runden zu kommen.
Ja.
Gut, wenn man so eine Mutter hat.
Ja. Und 4 Monate drauf ruft mich Sascha Lobo an und sagt, ey Ben, ich weiß nicht mehr, mein alter Manager, der, sag mal, wir haben gestern über dich geredet und der meinte, sag mal, weiß der eigentlich, dass wenn der sich jetzt, weil er hatte mich gefragt, ob ich jemanden habe, managementmäßig. Ich habe gesagt, nee. Hat gesagt, der Typ wird reich mit dir, ne? Und ich so, Alter, make it happen. So, also worüber reden wir noch? Ich muss meiner Mutter noch. Ich habe 6 Kreditkarten, die ausgemaxt sind bis zum Dings. Also ich habe wirklich mein Leben.
Du liebst Amerika, merkt man.
Ja, ich habe aber alles auf eine Karte gesetzt, weil ich auch ganz klar gesagt habe, also entweder es passiert noch was oder wir beenden das Ding auf der Straße, so ungefähr. Jetzt ist was passiert. Und das war ganz gut. Und das Geile war ja, dass dann auch eine Woche später kam, dann haben dann ein paar Managements, ein paar Agenturen haben sich gemeldet und dann konnte ich richtig.
Dann hast du mich angerufen und gefragt, wie man sowas macht.
Ich bin, glaube ich, nicht rangegangen im Moment, weil ich die Nummer nicht kannte. Naja.
Aber, nee, und ob ich den kenne, ob ich den kenne. So. Aber du hast ja echt.
Das war aber eine gute Entscheidung und das war alles echt geil und es war augenöffnend, weil ich ja gemerkt habe, Alter, im Grunde genommen, das ist nichts anderes, als was ich ja vorher als Werber auch gemacht habe.
Werber ist sozusagen dein allererstes Leben.
Genau,
vor der Fotografie, vor Drehbüchern schreiben und Regie, ne?
Genau.
Ja, das ist schon, wir reden nur von Sachen, die über 20 Jahre her sind, so ungefähr, ne?
Unbedingt, mit 25.
Ja. Also die 5 Jahre her sind. Ja.
Ich bin so heftig beeindruckt, vor allen Dingen an dieser einen Stelle. Ich habe gestern runtergescrollt. Hab versucht, den Anfang zu finden.
Ja.
In deinem. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe aber irgendwann die Familie dazu geholt. Können wir mal mit hier immer so kurbeln am Handy, bis man ganz unten beim ersten Video ankommt. Und bin auf ein Video gestoßen, das möchte ich gerne. Das fand ich super beeindruckend. Und wenn man so, wir als Väter, also zum Beispiel meine Kinder, die sind 6 und 9 bald. Und das Allerwichtigste ist mir, dass die ein gutes Bauchgefühl entwickeln, dass die sich selber spüren, demütig sind und all diese Dinge, diese Werte, die einem wichtig sind und dass die auch an sich selber glauben und so. Und bei mir war es auch mal das Bauchgefühl, was mich geleitet hat. Und ich fand, weil du schon gesagt hast, am Anfang haben die gesagt, ey, was machst du da für einen Scheiß, also deine Follower? Und da gibt es ein Video, das hat mich mega beeindruckt, dass du da anscheinend wusstest, was du möchtest, ohne zu wissen, was das Ergebnis ist. Ich spiele es mal ab.
Mach mal an hier.
Hallo ihr Lieben, nur ganz kurz. Ein paar von euch scheinen sich daran zu stören, dass ich hier jetzt gerade über Klamotten rede und nicht über Fotografie. Aber diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich zwischen zwei Büchern überhaupt nicht fotografiere. Ich renne nicht mit einer Kamera rum. Das ist nicht meine Art, mich auszudrücken. Das ist nicht meine... Ich interessiere mich nicht für die Fotografie, wenn ich nicht an einem Projekt arbeite. Und in diesen Zwischenzeiten mache ich immer was anderes. Ich mache immer was ganz anderes. Und ich finde, das müsste ja so ein bisschen mir überlassen sein, was ich spannend finde, was mein Leben ausfüllt, was mir Spaß macht und worauf mein Herz Bock hat. Und die meisten von euch haben daran auch ein bisschen Freude und Spaß. Und wir haben immer verschiedene Themen, über die wir reden können. Also seid nicht böse. Das nächste Buch steht auch sowieso schon in den Startlöchern. Und da bin ich ganz bald wieder für euch da. Ja, also easy.
Finde ich richtig gut. Auch gut. Weil du sagtest irgendwie 3-4 Videos und immer um 9 Uhr und da ist nichts passiert. Hast du richtig gespürt, dass du es willst? Weil du hattest ja auch keinen Plan, wie du eben meintest. Das finde ich richtig toll. Also, wie war das? Also in dem Moment, wo du merktest, nee, die Zahlen gehen auch gar nicht hoch. Die Leute, ich muss sogar mich rechtfertigen für das, was ich mache.
Ja, ich glaube, das ist lustig, dass ein paar Leute auch gesagt haben, wir hatten mal auch über den finanziellen Aspekt, manche Leute sind ja sehr fixiert darauf, habe ich die Schäfchen im Trockenen, die haben eine, gerade wenn du Kinder hast, ist es wichtig, ich will nicht, dass mein Kind keine
6 offenen Kreditkarten übergeben.
Genau, keine Erbsen und Möhren mehr bekommen.
Du bist kein Papa, oder?
Nein, ich bin kein Papa. Ich bin der Vater von 450.000 Frauen.
Alle ziehen sich so an wie der Guru.
Und dann benutzen manchmal das Wort ja mutig. Ne? Das ist ja also jetzt irgendwie zu sagen, dass man um alles in der Welt, das seinem Herzen folgt und irgendwas umsetzt und irgendwas macht, auch wenn das Geld überhaupt nicht vorhanden ist, dass ich dann hingehe und sage, du, dann maxen wir irgendwo die neue Kreditkarte aus, aber ich habe das Gefühl, dass ich das machen muss und da, genau, und viele Leute sagen, das könnte ich einfach nicht, also das Risiko ist es nicht, aber da habe ich mir drüber nachgedacht und wenn ich eins nicht bin, dann mutig, also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz falsch, ich glaube, dass ich aber so ein bisschen hypersensibel bin, dass ich nicht so gut mit dem bis zum Hals in der Scheiße stecken kann, ohne dass mir das was ausmacht. Das heißt, ich bekomme eher so wahnsinnig schnell Angst, wenn es darum geht, dass ich mein Leben nicht so gestalte, wie ich es gerne hätte.
Ja.
Zum Beispiel war das so, als ich in der Werbung ja einen guten Job hatte, hatte ich immer so eine Vision, dass gerade nach so einem Personalgespräch, ne, war dann so, du wusstest, in 6 Monaten, da dürftest du hier wieder beim Chef sitzen und fragen, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst. Die nächste Gehaltserhöhung wäre ja, wenn du dann Senior-Texter wirst oder dann Kreativdirektor. Und dann gibt es ja nur noch Geschäftsführer oder du machst eine eigene Agentur auf. Und dann habe ich so überlegt und dann war das für mich so ein langer Korridor, wo feststeht, was passiert.
Albtraum. Ne?
So, und dieses Ding, dass da nirgendwo eine Abzweigung ist zu einer lustigen Yacht oder zu einer Aussteigerhütte auf Bali oder also irgendwas, das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich ja dann auch gekündigt habe und gesagt, ne, ich mach das nicht. Ich mach das nicht, weil ich denke, oh, weißt du was, einen guten Job irgendwie wegschmeißen, ich pack das schon, ich hab da was. Nee, es war eher so, ich habe eine Gürtelrose bekommen mit 28. Ich hatte Panikattacken ohne Ende, hatte einen Nervenzusammenbruch und das sind halt also Sachen, die mir so im Leben gezeigt haben, immer dann, wenn mein Körper mir zeigen möchte, also weißt du, wie unzufrieden, wie unglücklich du bist? Ja, und dann ignoriere ich das scheinbar immer so ein bisschen, bis der Körper mir dann so Sachen wie, ach, alles, was man kennt, von Schwindel bis Fressen, zu viel trinken.
Aber ich finde das schon relativ, das kann man schon als Mut bezeichnen. Mut ist ja nur was anderes, da kann man ja unterschiedlich definieren, aber ich finde schon, dass du ja immer ein bisschen paradiesvogelmäßig unterwegs warst und einfach auch mal ungewöhnliche Wege gegangen bist oder Ideen gemacht hast. Ich würde gerne die Uhr noch ein Stück weiter zurückdrehen, gern ins Dienstlaken der Ende 70er, 80er Jahre, wunderschön.
Geile Zeit.
Du hast mal, wir kennen es ja wirklich schon sehr lange und du hast mal irgendwann so eine Geschichte aus deiner Heimat erzählt. Oh. Da warst du an Weihnachten dann oder so und da kam dann irgendwie Ich so, wie ist denn Dienstlagen? Du so, pass auf, Dienstlagen ist ungefähr so. Ich stehe in der Apotheke und will mir noch, keine Ahnung, einen Aspirin holen. Da steht ein Typ vor mir und sagt, hör mal, ich habe solche Schmerzen. So. Und dann sagt die Apothekerin, ja, also ich kann Ihnen jetzt gerne eine Ibuprofen mitgeben. Ja, was haben Sie noch? Ja, oder wir haben hier was Pflanzliches. Hör mal, geh mich weg mit die Körner.
Super, was Homöopathisches.
Was Homöopathisches, ja. Geh mich weg mit die Körner. Fand ich super. Dienstlagen der 80er Jahre. Da bist du nämlich geboren.
Wo ist das?
Dienstlagen im Port halt, ne?
Entschuldige mal bitte. Ja,
Dienstlagen.
Entschuldigung. Name der Welt.
Ich länger nicht.
Die beiden fressen übrigens gerade einen Berliner und bei Freddy kommt überdimensional viel Marmelade raus. Was ist denn
ja,
da?
Ja, und ich guck dich an und du erinnerst mich immer an Dexter und jetzt so viel Blutartiges.
Ja,
also,
gut, klar. Ja. Vielleicht ist es ja gar keine Marmelade. Dienstlagen, ich moderiere einfach ein bisschen, ihr könnt Berliner fressen. Ja, in Dienstlagen in den 80ern und ich meine, völlig logisch, was dann passiert ist, was ja jeder aus Dienstlagen macht. Da hast du die ersten 9 Jahre offensichtlich gewohnt, bist irgendwie in Krefeld oder so zur Schule gegangen. Und dann, stimmt nicht?
Krefeld nicht, nee, in Dienstlagen. Und Oberhausen dann?
Ja, auch.
Oberhausen-Buschhausen, also richtig geil.
Oh, da habe ich auch
dann,
einen Freund.
Und dann zieht man ja nach Brasilien, was man halt so macht, ne?
Genau.
Mit 9
von
Jahren.
Oberhausen.
Von Oberhausen aus Brasilien.
Ja.
Man kennt ja den Roman.
Ja.
Das ist ja so ein klassisches Ding. Und du bist, deine Eltern waren glaube ich, zu dem Zeitpunkt getrennt. Und du bist dann mit deiner Mutter und deinem Stiefvater nach Brasilia.
Genau.
Also bitte was? Größerer Kulturschock gibt es denn für ein
Zeugenschutzprogramm oder
ja, also, ne?
Einzige Erklärung?
Schon ein bisschen extrem, ne?
Total. Also Grund war, dass der Job von meinem Stiefvater, der hatte eine Professur bekommen an der Uni und auch am Goethe-Institut.
Geil ja eigentlich.
Und meine Mutter hat ihre Doktorarbeit gerade geschrieben. Er spricht dann ihr erstes Buch, um das da zu beenden. Und der Job war halt, das war so gut bezahlt, da fragt man den Neunjährigen nicht, ob er naja, was dagegen hätte.
Aber dein Vater ist in Deutschland geblieben?
Mein Vater ist in Deutschland geblieben, in Krefeld.
Das ist ja schon auch krass. Wie oft hast du den dann im Jahr gesehen?
Einmal.
Wenn du in großen Ferien mal nach Hause gekommen bist?
Genau.
Und vorher habt ihr, deine Eltern waren aber vorher schon getrennt?
Ja.
Klar, natürlich.
Seit ich eins bin.
Okay, und da hast du deinen Vater ja wahrscheinlich eher jede Woche so gesehen, ne?
Nee, das nicht,
okay.
Weil so gut verstanden haben die sich nicht.
Nee.
Und deshalb war das dann so, dass ich schon, da gab es immer ein bisschen Gerangel.
Ja.
Und klar, wie das dann so ist, ich denke auch Egos und du gehst da nicht hin und bleibst mal hier und bist
echt
hier.
So ein Scheiß noch, ne?
Bist glücklich. Oh Mann, ich glaube schon. Also ich habe, das war auch einer meiner großen Therapiepunkte war auch so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich wurde von meinen Eltern nicht geschlagen, ne?
Nee.
Und eigentlich war doch alles gut und ich hatte ja, ich meine, gerade wenn man sich in anderen, nicht nur Kulturkreisen, aber in anderen Ländern müssen Kinder im Krieg aufwachsen, also eigentlich hatte man es doch total gut. Aber da, das muss ich während der Therapie so ein bisschen einsehen oder zugeben, dass mein Recht ist zu sagen, nö, das war scheiße.
Ja, absolut.
Und deshalb war auch für mich so ein absolutes Ding, also ich bin so der absolute, Alter, wenn ihr nicht zusammen, wenn ihr meint, ihr müsstet Kinder bekommen, was ich allergrößten Respekt, aber das ist irgendwas, da habe ich, glaube ich, aus dem Ding heraus das so genommen, das nimmt man nicht auf die leichte Schulter, ne? Und wenn man sich die Verantwortung draufballert, dann bleibt ihr zusammen wegen der Kinder. Oder ihr kriegt das so hin, dass das irgendwie funktioniert. Aber mit so einem Gedanken da reinzugehen, oh ja, ist er nur ein Kind findet sich schon zurecht und dann ist es halt,
ist halt
schnell
scheiße.
Patchwork und so.
Ja.
Das ist richtig, 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 sorry, Kacke. Und ja, aber zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon so, da war das einigermaßen, das war das schon klar verteilt. Also ich bin da und das Tollste, auch wenn das für ein Kind, klar, du lässt deine Freunde zurück, kommst irgendwo an, gerade noch für mich, als ich war ein total ängstliches Kind, also ich war nicht der auf Bäume klettert, sondern dafür konnte ich mit 4 halt schon lesen und in einer Geschwindigkeit, weil ich mich in Büchern verkrochen habe. Und dann kommst du aber mit so einem ängstlichen Kind da an, wo alle eine Sprache sprechen in deiner Straße. Ne? 20 Kinder sind.
Ja, vor allem Portugiesisch, ne? Gott, wie kompliziert.
Und ich bin auf eine amerikanische Schule gegangen.
Auch noch Englisch.
Genau, und natürlich. Dann hatten wir die Hälfte des Tages von 8 bis 12 war der komplette Unterricht auf Englisch. Und von 12 bis 4 war der komplette Unterricht auf Portugiesisch und meist das Gleiche nochmal. Weil man hat halt das, was in Amerika gerade auf dem Plan stand und das, was in Brasilien auf dem Plan stand. Ja. Es wurde beides da reingeballert. Und jetzt ist es nur so, als Neunjähriger bist du halt so, du bist so schnell, gerade was Sprachen angeht, dass ich habe gerade mal 6 Monate gebraucht, um beide Sprachen muttersprachlich perfekt zu lernen, dass keiner da mehr sagen konnte, ob ich Deutscher bin oder nicht. Und das, finde ich, ist ein unfassbarer Vorteil, dem ich, hätte ich Kinder, würde ich sagen, das Wichtigste für mich, für euch wäre, andere Sprachen, andere Kulturen kennenlernen.
Total, kann ich
unterschreiben. Weil die, wenn du den Mix hast aus verschiedenen Sprachen, Latein war ja plötzlich für mich total einfach.
Ja.
Und die einfach die Parallelen zu so vielen Sprachen, erstmal so ganz basic, waren ja, das war ja alles gegeben. Und ich glaube auch, dass ich durch die Sprache schnelles Lesen, schnelle Auffassungsgabe, dass sich da ein ganz großer Teil der Intelligenz auch irgendwo bildet. Durch den Alkohol wieder zurückgebildet, klar.
Aber da muss man ja dann auch, wenn man überintelligent ist wie du, aufpassen, dass man gegenarbeitet.
Ja, unbedingt.
Dass man nicht,
das hält die Welt das nicht aus.
Nee, das Gehirn kriegt das einfach sonst auch nicht gepackt. Aber ich meine, das ist ja immer noch so, dass du dieses feine brasilianische Portugiesisch sprichst, ne?
Ja, genau.
Und wenn du die Portugiesen hörst, dann denkst du, das sind die Vollbauern, ne?
Ja, ich denke das ja gar nicht, aber das Lustige ist, wenn ich in Portugal bin bei meinen Eltern und dann spreche ich halt das brasilianische Portugiesisch, dann sagen die immer, der spricht wie im Fernsehen. Ja. Weil die Portugiesen all die Telenovelas gucken, die aus Brasilien kommen.
Okay.
Und für die ist das feine Fernsehenglisch, Fernsehportugiesisch.
Ja.
Und deshalb ist es dann so.
Ich muss sagen, ich war auch mal bei deinem Vater in Portugal.
Ihr habt eine dicke Tüte geraucht, ne? Und du hast sie nicht vertragen.
Hatte eine Riesenzeit da, muss ich sagen. Ja, es war wirklich spitzenmäßig.
Was du schon alles so gemacht hast, das erfährt man über diesen Podcast. Ja,
das war gut. Aber ich habe eine Frage, die ist sehr persönlich und du musst sie natürlich auch nicht beantworten und wir können sie auch rausschneiden, aber war so dieses Scheidungserlebnis deiner Eltern, war das für dich auch ein Grund zu sagen, boah, Kinder selber haben ist jetzt erstmal nicht mein Ding?
Das kann ich dir nicht, also ich vermute, dass das ein ganz großer Faktor ist. Das denke ich schon. Ich glaube, vielleicht so aus der Angst heraus, vielleicht was falsch zu machen. Dann denke ich, dass gerade ihr als Väter, die hier, da bin ich mir sicher, bei euch beiden so versucht haben, alles richtig zu machen und vorher alle Bücher, alle Informationen, die man bekommen kann. Es darf halt nichts schief gehen. Und, und dann denkt man sich immer, da draußen bekommen 1, 2, 3 RTL 2 Hiopies Kinder, wo du denkst, was war denn der Gedanke dahinter? Und da war halt gar kein Gedanke dahinter. Und dieses
ein Impuls.
Genau, so von wegen so und so.
Impulsbums.
Ja, das funktioniert ja von alleine. Und ich glaube, dass ich eher das andere Extrem bin, dass ich das überdenke.
Ja.
Und denke, dass das ja irgendwie ein Problem ist, Problem war und vielleicht auch ein bisschen Teil schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit 48 immer noch nicht so richtig auf mich selbst aufpassen kann. Nicht in solchen Sachen, die ich jetzt nicht saufen und werde irgendwo wachen, weiß nicht, wo ich bin. Gar nicht, also nur so. Ja, ich weiß nicht. Respekt vor der Energie, die man vielleicht aufbringen muss.
Ich kann es völlig verstehen. Also ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe einige Freunde, die bewusst keine Kinder kriegen. Und ich kann das total verstehen. Wie jeder, der sagt, das ist einfach nichts für mich. Weil das ist in der Tat so eine krasse Aufgabe, dass es, wie du schon recht hast, sagst, ist schon ganz gut, wenn man vorher mal drüber nachdenkt und das wohl überlegt ist. Und das machen eben viele nicht. Ich finde diesen Film Idiocracy immer sehr empfehlenswert, wo der Typ nach zig Jahren aufwacht. Und die Welt ist total dumm geworden. Kennt ihr den?
Die tragen alle Crocs.
Ja. alle sind dumm und er ist einfach nur normal, weil natürlich die Rednecks mit ihrer Cousine 6 Kinder gezeugt haben und genau die Intellektuellen gesagt haben, nee, lieber nicht. Und dadurch ist der IQ der Menschheit massiv gesunken.
Was sagt das jetzt über uns beiden aus?
Nee, er hat dagegen gearbeitet.
Dass Lena deine Cousine ist? Egal.
Ihr habt dagegen gearbeitet.
Wir haben dagegen gearbeitet. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Und da muss ich nochmal ganz kurz sagen, da kommen so Sachen wie, ich gehe ja offen damit um. Viele Leute fragen ja, ja, was macht ihr den ganzen Tag? Habt ihr keine Kinder oder so, ne? Und da ist es so, wir üben, sag ich dir, wir üben viel. Wir üben tagsüber sehr viel.
Wir haben es aber immer noch nicht ganz verstanden, nee.
ich hätte jetzt gesagt, genau. Also, wo waren wir?
Warte, ich mach kurz. Ich warte,
pass auf, ich wollte nur kurz sagen, dass jetzt letztens, vor 3-4 Tagen, habe ich ein Reel gemacht. Ich mache auch so Trip Reports und da waren wir eine Weile im Adlon. Und dann hat jemand drunter geschrieben, was bringt euch das denn alles? Wenn man keine Kinder hat, ist alles für ein...
Ja, ist Quatsch.
Na, so.
Ja. Und, Adlon Upping ist geil und Palm Springs auch.
Und dann war es auch so, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe, weil daraus entspann sich eine längere Unterhaltung, längere Diskussion, wo ich gesagt habe, aber guck mal, versuch doch mal zu verstehen, dass ich denke mal, wenn du
so... Du hast dem dann echt auch wieder geantwortet.
Ja, klar.
Du antwortest immer noch Leuten.
Mhm.
Okay.
Dass man das ja auch so sehen könnte, dass, wenn ich dir nicht einrede, wenn ich sage, bring doch so viele Kinder auf die Welt, wie du magst, weil du es kannst, weil das dein Recht ist und dir es hier noch keiner verbietet, im Gegensatz zu China oder sonst wo, lass mir doch einfach die Option, dass ich keine Kinder kriegen will. Außerdem, du musst immer überlegen, wenn du so dahin gehst, stell dir mal vor, meine Frau könnte keine bekommen und hätte einen großen Wunsch. Deshalb ist deine Frage oder deine Aussage, die ist A, sehr persönlich, ich finde die auch grenzüberschreitend und irgendwie finde ich es nicht, weil das ist eine total persönliche Sache. Menschen kriegen Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen und wenn wir uns Gedanken gemacht haben und gesagt haben, weißt du was, wir machen es, das ist so ungefähr wie ja auch ein, wenn Leute einfach sich Tiere holen und dann merken, ich kann ja gar nicht drauf aufpassen, bin ja gar nicht da.
Genau.
So ein bisschen so, dass wir wollen weiter reisen und wir glauben, dass wir auch glücklich werden könnten ohne Kinder. Und das ist, es gibt immer die zwei Seiten der Medaille. Ich verstehe das doch total, wenn jemand sagt, du weißt aber nicht, wie Kinderaugen an Weihnachten sind. Sag ich, doch, also ich kann mir das vorstellen.
Weil du selber mal ein Kind warst?
und weil ich bin ja nicht blöd, ich habe ja Familie, Kinder in meiner Familie und es ist ja so, ich habe ja nichts gegen Kinder, um Himmels Willen. Ne?
Ja.
So, aber dass egal, was du im Leben machst, jede Entscheidung, die du triffst, hat genauso viele Vor- und Nachteile wie derjenige, der auf der anderen Seite des Zauns steht. Und ich finde es so müßig, also zu viele Leute kommentieren einfach nur um ihren eigenen Frust. Und, wir könnten uns so viel sparen, dadurch, dass wir sagen, weißt du, wenn mir eine Sache nicht gefällt,
halt
dann
die
geh
Fresse.
Weiter.
Natürlich,
das Einfachste
ist doch der große Wahnsinn unserer jetzigen Zeit, dass man denkt, man muss sich zu jedem Scheiß äußern. Wir hatten das letztens auch in der Folge. Die Leute laden ja auch mehr das Negative ab als das Positive.
Klar.
Und das Gehirn ist ja auch so, da kann 500 Mal jemand schreiben, ey, super, ganz toll, was du da machst, alles prima. Und dann schreibt einer irgendwie eine Kritik und du setzt dich mit der Kritik auseinander.
Ja.
Aber ich meine, das hast du behalten, dass wahrscheinlich tausende Leute geschrieben haben, ey, du hast meinen kompletten Stil, meinen Kleiderschrank, mein Sein verändert. Das weißt du, aber du kannst es nicht einzeln rausfiltern.
Ja.
Und das ist so dieses, dass man das Schlechte sich rausselektiert, ist verrückt.
Und deshalb bedeutet dieses, also das ist ganz toll, dass ich viel Geld damit verdiene und es ist bei weitem nicht abgeschlossen, mein Cope-Mechanism, also wie ich damit umgehen kann und umzugehen habe und ob manche Leute, die mich morgens schon beleidigen, dass das einfach ein Tag bei mir bleibt.
Ja, jetzt ist es, ich habe das natürlich auch schon viel, dass Leute einfach ihren Scheiß bei mir abladen. Ich denke in so einem Moment immer, dass ich, mir geht's gut und es ist okay. Und wenn es dir jetzt hilft, dann bin ich gerne in dieser Sekunde dein Therapeut, weil bei mir bleibt es nicht lange kleben.
Ja, aber so, du machst das ja schon viel länger.
Ja, also. Aber das kann ich immer nur empfehlen. Ich habe vor 2 Tagen habe ich Marvin Duksch geschrieben, genau das. So, der das so ein bisschen gerade abkriegt. Trifft nicht bei Werder und dann irgendwie fallen die Leute über ihn her. Und dann hat er sich beschwert, dass so viele negative Kommentare kommen. Aber das ist natürlich einfach, man darf sich das einfach nicht reinziehen, weil natürlich jeder seine persönliche Geschichte irgendwie bei dir ablädt. Das merken die Leute in dem Moment nicht. Aber ich glaube, dass wenn man das schafft, das nicht persönlich zu nehmen, Chris Martin von Coldplay hat es irgendwann mal gesagt. So, wir werden nie irgendwie die Radiohead aus Großbritannien sein, sondern immer die alle sagen, ihr seid unkredibile Kackband mit Kindertexten. Wir machen aber einfach die Musik für die Leute, die es gut finden. Gut, es sind ja auch ein paar auf diesem Planeten. Und den Rest lese ich mir einfach nicht mehr durch. Und das ist, hilft natürlich. Ne? Ja. Aber ja, das ist natürlich wild. Aber ich will einmal noch zurückkommen auf deine Kindheit. Weil wir haben ja auch viel das Thema Schule und so.
Absolut.
Hey, wie ist eine Privatschule in Brasilien in 90er Jahren? Ist das das Paradies auf Erden und total geil und alles, was man sich irgendwie so vorstellt? Oder ist es eher kompliziert? Oder so lange her, dass du es nicht mehr weißt?
Doch, aber die positiven Sachen, sagen wir mal, das, woran ich mich erinnere, war, dass ich, dass quasi der Samen so ein bisschen gesetzt wurde für irgendwas, was ich jetzt empfinde. Ich teile ja diesen deutschen Anti-Amerikanismus nicht so, weil ich mein Herz an Kalifornien verloren habe und es ganz wunderschön finde und alles ganz toll. Und es gab auch in den 80ern so eine Mentalität, die... pass auf, das ist ein gutes Beispiel. Ihr wisst doch sicherlich, dass seit die letzten 4 Jahre, was auch mich betrifft, stilmäßig, war es plötzlich in Adiletten zu tragen. Und du musstest auch unbedingt so aussehen, als würdest du im Plattenbau in Marzahn leben. Und du musst auch
Lidl
so...
Lidl und Aldi haben Kollektionen gemacht.
Genau,
ne?
und du musst halt auch so, du musst halt auch so sprechen. Du musst quasi... als wie so Angst vor Klassenverrat, als du darfst nicht zeigen, dass du Abiturient bist, du musst wie ein Hauptschüler reden. Und das ist einfach ganz wichtig, weil aber auch, müssen wir ganz klar sagen, die Vorbilder ganz krass plötzlich mit Straßenbande 187 und so, das ist so explodiert. Jeder wollte irgendwie ein bisschen, also ich formuliere das ganz vorsichtig, aber so ein bisschen das... Assige, ne?
Street Credibility.
Genau. Das sollte aber auch so ein bisschen kommen. Und was konträr war zu dem, was in den 80ern war. In den 80ern war der Gillette-Mann, der eine schöne Krawatte anhatte. Und der hatte...
glatt rasierte Brust.
Ja, und der griff zum Telefon in der Werbung und ballte die Faust gen Himmel, weil er gerade einen geilen Deal abgeschlossen hat.
Ja.
So. Und in dieser Werbung siehst du dann, oder es wird immer auch so sein, der Gedanke, so wie Michael J. Fox, das Geheimnis meines Erfolges. Wenn du hart genug an dir arbeitest, ne, dann kannst du werden, was du willst. Das war so dieser Gedanke.
Und amerikanischer Gedanke.
Genau, und bei den Amerikanern noch viel mehr. Und was bei uns dann in den 80ern, also ich bin 86 dahin gezogen, und gerade die Zeit, du musst dir das vorstellen, wenn du in Brasilien lebst und du lebst nicht in den... Brasilien ist aufgebaut wie ein Flugzeug. Das ist ja am Reißbrett entworfen worden. Also sieht genauso aus. Und heißt dann auch so, linker Flügel, rechter Flügel.
Ernsthaft, ne?
Ja. Und wenn du aber nicht in den Flügeln lebst, wo Hochhäuser sind, dann ist es so, du hast so ein Cul-de-sac, du hast so eine Straße, die hat hinten Wendehammer und auf dieser Straße sind 20 Häuser. Und zu der Zeit hat jeder ein Kind bekommen. Und also waren wir 20 Kinder, die ganz enge Bund geschlossen haben und wir waren alle Freunde. Und du hattest kaum Austausch zwischen den Straßen, weil die Brasilien ist eine Autostadt, es gibt keine Gehwege, es gab gar keine Fahrräder. Das heißt, du bist aus deiner Straße als Kind gar nicht rausgekommen, wenn deine Eltern dich nicht irgendwo hingefahren haben. Und das ist so ein bisschen die auch dieses amerikanische Ding, dieser Teenager, dieser Mikrokosmos von Freunden, so wie E.T., die dann mit dem BMX-Rad nur ein Haus weiterfahren, so, das war da sehr so. Und dieses zusammen und also gepaart mit diesen amerikanischen Gedanken, so immer groß träumen und was wollt ihr denn mal werden, ne? Und keiner wurde irgendwie aufgrund seines Statuses. Wir wussten, wir haben ja Leute dabei gehabt, die haben nichts mit zur Schule gebracht, weil sie kein Geld dafür hatten, weil das war dann wahrscheinlich, die waren dann gefördert und so. Das hat niemanden interessiert, weil es der Gedanke war ja immer, das ist ja egal, wir nur durch unsere Arbeit oder so schaffen wir es dann mal irgendwo groß hin. Natürlich auch mit so einem monetären Gedanken, aber Prom. Die Chicago Bulls, 86, ne, das war die große Zeit. All diese ganzen Sachen, die für die Amis und in den Filmen so geil waren, die gab es auf meiner Schule halt.
Ja, okay.
Und das hat so ein bisschen sowas so gesetzt. Und dann musst du dir vorstellen,
zu der goldenen Zeit da so ungefähr.
Zu der goldenen Zeit und du musst dir vorstellen, 86, du gehst ins Kino und wir haben Back-to-Back Goonies und Zurück in die Zukunft
geguckt. Ja, natürlich.
Entschuldigung, das sind alles, was du gerade aufgezählt hast und ich war da nie. Hm? Das sind alles, glaube ich, Gründe, warum ich heute Filme mache, weil warum ich möchte, dass sie cineastisch aussehen, weil ich immer dieses meistens amerikanische Filmgefühl irgendwie mich danach gesehnt habe und das nie erlebt habe. Deswegen hänge ich so an deinen Lippen, weil du eben auch E.T. sagtest und diese Straßen und diese BMX-Räder.
Also das so ein bisschen diesen Nostalgienerv, den trage ich dann. Der jetzt mit Stranger Things getroffen wurde, den trage ich halt immer in mir rum, weil das so war.
Wie man auch ehrlich gesagt, als ich habe gestern bei Spotify drei Songs von dir bei Spotify gehört, ne, und habe sofort so ein Stranger Things Gefühl bekommen. War
Revolver halt dabei, ne? Ja, dreimal. Ja, ja, total. Den Ansatz hattest du ja immer schon. Das heißt, da wurde natürlich auch, das war eine internationale Schule, das heißt aber keine britisch-brasilianische, sondern amerikanisch-brasilianische.
Ja, genau.
Okay, gut, dann wurdest du natürlich sehr geprägt. Aber ich meine, 9 bis 14 ist ja auch ein geiles Alter. Mit 14 zurückzugehen, fandst du wahrscheinlich dann so semi-geil, oder?
Also ich wollte ja gerne zurück zu meinem Vater. Ich hätte auch länger bleiben können, weil meine Eltern sind noch geblieben.
Ach so,
ich konnte nur mit 14 sagen, wo ich bleiben möchte.
Ja.
Und dann bin ich, und das ist ja auch das Krasse, dass, wenn ich jetzt zurückdenke, was für ein Haus wir da hatten und wie das alles aussah und mit den Palmen und die Malls, die genauso aussahen wie bei Stranger Things und so, das hätte ich jetzt 1000-mal mehr genossen als damals als Kind. Mhm. Deshalb war das immer so ein bisschen so, scheiße, Mann. Und da habe ich eher nur so dran gedacht, ich möchte gerne. Das, was mein Vater machte, ist super spannend. Der hat da schon ein Drehbuch geschrieben und der war Kneipier. Ah, okay. Und die hatten
Dienstlagen aber. In Krefeld.
Krefeld. Ja. Eine Kneipe und die halt in der Szene total angesagt war. Das war die Künstlerkneipe überhaupt. Und da wollte ich gerne hin. Und Semi war so. Aber du kannst dir ja nicht vorstellen, ich hatte dann nach 5 Jahren Brasilien, hatte ich Deutsch verlernt. Du bist nie zu Hause, du spielst immer nur mit den anderen Kids. Und Artikel oder so, ey, das war für mich der Handtuch.
Echt?
Die Glas. Ja, ich konnte
klar,
das.
Mit 9 bist du ganz gut angekommen in der Sprache und Schrift. Und dann natürlich irgendwie 2 andere Sprachen, das überlagert das dann natürlich, ne?
Total. Und deshalb war das wirklich krass. Aber dadurch, dass mich Sprachen so interessiert haben und ich das so geil fand, habe ich nachher im Abi als Leistungskurs eine 1- geschrieben. Also es war ja dann natürlich alles schnell wieder da. Ja, es war schon komisch. Und was sich einfach geändert hat, muss man sagen, wir hatten 14 Fächer. Also 14 Fächer, die zu benoten waren in Amerika. Gott. Und ich habe abgeschlossen in meinem Abschluss 90 mit 13 Einsen und einer 1-.
Frech.
Ja, ich war überall Klassenbester.
Krass.
Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und mit 15 habe ich dann Mädels, Alkohol und habe in einer Punkband in der Schule gespielt.
Endlich mal die richtigen Sachen.
Jetzt wirst du wieder sympathischer. Den Zensuren fand ich so.
Und dann ging es richtig, dann ging es echt richtig runter. Ich hab in Mathe habe ich einen Punkt, also eine 5-.
Oh, Respekt.
Toller Typ bist du.
Ja.
Auch wie ich, viele Parallelen.
Ja. Weißt du dein Abi?
3-0. Mittlere Reife.
Ach so,
Und mit Ach und Krach 4-, damit ich die Schule verlasse, weil die Lehrerin mich nicht mehr sehen wollte.
Oh, schön.
Das finde ich toll.
Dann habe ich noch ein Fachabi irgendwann nachgeholt, als ich gemerkt habe, Schule war doch nicht so scheiße. Man hatte doch mehr Freizeit, als wenn man arbeitet.
Wenn ich Ihnen eine 4- gebe, gehen Sie dann.
So war das.
Okay.
Hör mal, aber jetzt mal zu der Frage, gehen wir nicht zu einem falschen Zeitpunkt in unserem Leben in die Schule.
Ja, absolut.
Weil wenn ich jetzt überlege, boah, was hätte ich alles umsonst lernen können?
Ja, ey, das regt mich auf. Ich würde mir gern von meinem neuen, bald Neunjährigen das Gehirn manchmal ausleihen.
Ja.
Ich habe mir auch so eine Sprachlern-App runtergeladen. Ich würde gern besser Englisch sprechen können. Ich gucke irgendwie alles inzwischen auch auf Englisch, aber ich brauche noch den Untertitel zum Beispiel. Das nervt mich, weil ich ja eigentlich auch das Bild genießen möchte bei guten Filmen. Aber das dauert so unfassbar lang und auch Geschichte.
Aber es ist ein guter Punkt, finde ich. Geht man zur falschen Zeit zur Schule? Ja. Für bestimmte Fächer wahrscheinlich absolut.
Total.
So, weil man natürlich es nicht zu schätzen weiß. Und natürlich brauchst du vielleicht so diese ersten 4 Grundschuljahre, um mal so ein bisschen ins Leben zu starten. Ne? Also musst du ja lesen und schreiben lernen und sowas. Ja. Dann kommt natürlich viel unnützes Wissen, was du eigentlich später nicht mehr brauchst. Und dann kommst du später aber an einen Punkt, wo du denkst, ach Mist, hätte ich doch mal mein Musikinstrument weitergespielt, hätte ich doch mal die Sprache noch gelernt und in Französisch habe ich nie aufgepasst. Voll. Und das ist natürlich...
ich kann nichts. Ich sage mal, ich kann nichts. Ich kann gar nichts, ja, weil ich kann auch kein Instrument. Ich kann
aber.
So.
Von daher. Aber das, genau, das, was du sagst, ist ein guter Punkt, dass nicht zu vernachlässigen wären, diese Basis zu schaffen. Ne? Diese wichtige Basis. Und die muss natürlich auch so früh kommen, weil du das alles noch behältst. Aber ich glaube, damals war das ja auch so gedacht, man sollte ja für die deutsche Wirtschaft und für überhaupt, du sollst ja früh ins Berufsleben starten, aber jetzt guck dir doch mal an, 80% der Leute, was machen wir denn? Wir ändern mit 45 unseren Beruf.
Ja, ja.
So, und machen was anderes, machen das, was wir dann spannend finden. Ich habe einen Kumpel, der studiert jetzt im 63. Semester Architektur oder so. So, das ist, ich finde die so ist halt schwer.
Aber fandst du die Schule in Brasilien spannender? Oder meinst du, es hat mit dem Alter zu tun, dass du in Deutschland dann abgerauscht bist, weil Mädchen, Bier und...
Ja, ich glaube sowas eher. Aber ich habe auch zum ersten Mal, es kann das Alter sein natürlich, aber es gab einen Kulturunterschied, dass so Sachen wie, das klingt jetzt komisch, aber ich hatte das Gefühl, zynisch war niemand in Brasilien so richtig. Und es war auch nicht so, Leute haben den anderen Leuten auch nicht so wirklich andere niedergemacht und so extrem viele Streiche gespielt.
Hier haben wir ja so super viel dieses Neid-Ding.
Ja, vielleicht war das da drüben
nicht so. Neid-Mobbing.
Weil das gibt es ja anscheinend auch nicht so viel.
Irgendwie, vielleicht auch einfach, weil einfach 365 Tage im Jahr die Sonne scheint.
Ja.
Ne, es ist warm, es ist nie.
Mein Gott, es ist so simpel. Da haben wir gerade drüber gesprochen.
Warum wohnen wir eigentlich in Hamburg?
Keine, das weiß keiner.
Das macht doch keinen Sinn.
Rico und ich fragen uns das jeden fucking Tag.
Ja.
Und dann auch nochmal ist es so, ich habe halt, wenn die Wolkendecke tief steht, bekomme ich halt Kopfschmerzen. Ich bekomme ganz schnell Migräne.
Na, Jackpot, das ist ja Gott sei Dank hier nie der Fall.
Kurz vorm Regen und so. Und dann habe ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Ibuprofen ich in meinem Leben gefressen habe, um meine Kopfschmerzen irgendwie im Griff zu haben. Und dann bin ich 4 Wochen in Palm Springs und ich habe nicht einen Tag Kopfschmerzen.
Ja, dann zwisch ab, geh zum Flughafen, warum bist du noch hier? Ich meine, schön, dass du
die Videos kannst du auch da machen. Aber bevor du losfliegst, habe ich noch eine Frage, die alle hier interessieren. Mhm. Ja? Also wir sind ja immer noch so ein Familienpodcast und so. Und du weißt ja auch selber, wenn man irgendwie mit 2, 3 Kindern zu Hause jongliert, deswegen habe ich nur eins. Meine Erfahrung ist natürlich, als ich früher auf den Spielplatz gegangen bin, dass viele Eltern, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, sich einfach stilmäßig aufgegeben haben. Die kriegen Kinder und dann heißt es nur noch praktisch, Funktionskleidung, draufgeschissen, mein Hemd ist voll gekotzt und sowas.
Mhm.
Was ist jetzt denn vom absoluten Master der Tipp, dass man sagt, okay, zieh dich so irgendwie, mach das irgendwie ein bisschen so, der Aufwand hält sich in Grenzen und du bist nicht der komplette Loser auf dem Spielplatz, auf den Johannes Strade mit dem Finger zeigt.
Ganz, ganz schwer, weil ich glaube, dass der erste und der wichtigste Punkt ist ja, wenn du dich wohlfühlst in den Klamotten, die du anhast, siehst du auch gut aus.
So, und jetzt kommt meine Power-These.
Ja.
Ich sage, die fühlen sich gar nicht wohl.
Sehr gut.
Die haben nämlich alle nicht geschlafen und fühlen sich überhaupt nicht wohl.
Ja.
Und ich kenne natürlich einige, die dann wirklich noch versuchen, auf der letzten Rille irgendwie ein bisschen was aus sich zu machen, einfach um so ein bisschen diesen Selbstanstand noch zu bewahren. Aber oh Gott, das wird so viele Hassmails geben. Aber es tut mir, ich habe euch alle lieb. Aber viele tun es eben auch nicht. Ich weiß nicht, also... Das ist ja auch, Entschuldigung, aber ist auch wieder ein bisschen ein deutsches Ding. Warum ist es so vielen Deutschen einfach so scheißegal. Also erlebe ich nicht, wenn ich in Paris bin.
Nee, mit in meinem Italien.
Fuck it. Niemals. Das ist wirklich, da ist die Mama schminkt sich trotzdem die Lippen, hat eine coole Sonnenbrille auf und der Fadi hat zwar Augenringe bis sonst was und eine Kippe auf dem Zahn, und das, aber das schöne Hemd ist irgendwie weit aufgeknöpft und das auch auf dem Spielplatz.
Ja.
Also da ist einfach weniger Trainingsanzug und ich weiß es nicht.
Ich glaube,
hier gilt es nicht. Hier ist es egal. Ne?
Ich glaube, dass wir in Deutschland eine lustige Mischung haben. Wir kommen einmal aus diesem protestantischen, ja, wie arbeiten ist wichtig. Ja,
genau.
Schön aussehen darf es nicht, weil haben wir nicht verdient. Wir halten den Ballflach und arbeiten
praktisch
viel.
Muss es sein.
So, und dann ist es auch, fehlt, finde ich, auch oft so der Mut, sich mit der Materie zu befassen. Da ist es doch einfacher bei, wie heißt denn diese?
Deichmann?
Nee.
Kick?
Auch so eine Witzmodemarke. Engelbert Strauß.
Ja, praktisch. Sehr praktisch.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Aber ich verstehe das, wenn du den ganzen Tag Hecken schneidest, absolut. Ja.
Es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen.
Apropos, unser
Werbepartner. Der CEO von Engelbert Strauß, der hat gerade so einen Hörer, ne, ich rufe mal diesen Bernstein. Jetzt hat er wieder auf. Nee, die 5 Millionen packen wir woanders hin, sagt er jetzt gerade.
Gut, dass du fragst. Ich habe noch nicht Werbung gemacht, ich habe noch nie Werbung gemacht bis jetzt für einen Kunden. Und da haben wir eine Menge Geld schon fahren lassen, die wo ich sage, das kann ich nicht machen, das glaubt mir kein Mensch.
Das ist ja auch total gut und es wäre ja auch Quatsch, weil es wäre nicht authentisch und es wäre wahrscheinlich der Anfang vom Ende.
Möglich.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Also was kann man denn, es ist einfach, ich meine, ein paar okay Sneaker, und da muss man ja auch sagen, das, was du da jeden Tag propagierst und so, das hat gar nicht mit viel Kohle zu tun.
Überhaupt nicht.
Man kann sich natürlich immer hinstellen, es gibt ja Luxus-Influencer, die sagen, ja, diese Tasche, ey, kostet nur 7.500 Euro und meine Uhr irgendwie, und das ist ja, gab ja immer diesen Trend, ey, ich trage irgendwie 100.000 Euro am Körper. Ja, das ist natürlich nicht realistisch für jeden normalen Menschen.
Nein.
Aber du redest ja, keine Ahnung, von einem Sakko von Arket und einer Casio-Uhr, also von Sachen, die relativ normal sind. Ne?
Also ich glaube, dass der Punkt oder der rüberspringende Funke ist ja so ein bisschen der, ich ziehe mich aus zweierlei Gründen an. Das eine ist, ich beschäftige mich mit der Materie, verstehe ein bisschen was davon und möchte weiß, was ich für eine Außenwirkung habe, also möchte selber schön aussehen. Und das andere, der andere Punkt ist so ein bisschen der, Ich will bei den anderen Leuten kein Augenbluten erzeugen. Und das sind die Leute, die wissen, wenn sie in eine schöne Bar gehen oder in eine Hotellobby betreten, dass sie nicht in ihren scheiß Flipflops da reingehen. Ne?
Und da sind die absurdesten Sachen, finde ich, wo ich denke, das kannst du doch nicht machen.
So.
Ich kam letztens mit meinem Sohn vom Tennisplatz und er sagte, es war abends und wir, oh, ich habe so Hunger, können wir nicht schnell was essen? Ich habe gesagt, ey, ich glaube, es ist schwierig, so wie wir aussehen. Und da war so ein kleiner, so ein Ami-Burger-Laden an der Ecke. Und dann meinte, er kann mir hier nicht was essen. Ich so, weißt du was, ich frag jetzt mal. Dann bin ich hingegangen zur Kellnerin und hab gesagt, ey, sorry, wir haben so einen Hunger, aber wir sehen aus wie die letzten Trottel, kriegen aber euch das zu essen. Ich fände es völlig okay, wenn ihr sagst, hier mit Tennishosen kurz. Und dann sagt ihr, ihr seht doch super aus, ihr passt genau hier rein. Aber ich habe mich nicht getraut, einfach so da rein zu marschieren. Mhm. Hab kurz an dich gedacht in dem Moment.
Aber so viel Respekt gegenüber dem Augenlicht anderer Menschen haben nicht viele. Also das hast du und noch eine Handvoll guter Männer. Aber ich will damit sagen, dass ich glaube, dass die Leute, die an so einem Punkt sind, weil du musst ein bisschen Platz in deinem Kopf, ein bisschen Muße haben, das zu deinem Hobby zu zählen oder zu deinen Interessengebieten. Wenn du wirklich sagst, dieses Kind, was ich über alles liebe, raubt mir aber alle Energie, die ich habe, alles. Und du sagst, weißt du was, ihr anderen, fickt euch.
Ja.
Ihr könnt, ist mir scheißegal, wie ihr mich findet. Und ich finde, das ist vollkommen okay und vollkommen cool. Und dann gibt es Leute, die, sagen wir mal, du bist aus der Sabber- und Kotzphase raus.
Ja.
Dass du sagst, ne, du bringst, weil das wir macht dir ja wirklich keinen rein. Sinn. Wir,
ja.
wir, ich bin schon lange.
Ja.
Du, ich bin so kurz vor Windel. ist es so, dass ich.
Aber stilvoll.
Ja, total. Ja. Das, letztens hat auch jemand.
Ich freue mich auf die Videos, wenn du die Windeln vorstellst.
Ich komme zu euch dafür.
Ja. Bitte.
Ist ja ein Elternpodcast, muss ich ja. Bis 14 Kilo. Damit ich die lange anbehalten kann. Es ist ja das Einfachste der Welt, ne? Das Einfachste der Welt ist doch eigentlich zu, ich sag mal irgendeine Marke, keine Werbung, aber Uniqlo zu gehen, ja, wo die Sachen bezahlbar sind, ein bisschen besser aussehen als bei H&M, aber ungefähr die gleichen Preise. Und du kaufst dir eine Chino und du kaufst dir ein hellblaues Hemd. Gerne ein Oxford Button Down, damit du, weil du willst nicht spießig aussehen, das kannst du außer der Hose tragen und hast weiße Sneaker.
Das war's ja schon.
Für immer ist alles in Ordnung. Weißes T-Shirt drunter und immer ist alles ist wunderbar. Und wenn du dir dann auch noch eine Bügelfalte in diese Chino zimmerst, bist du sowas von top-notch. Und das, finde ich, geht doch ab einem Punkt, wo der Sohnemann einem halt nicht Joghurt drauf löffelt. Und auch wenn. Also
wenn, schmeißt es einfach in die Waschmaschine.
Ja,
das geht. Genau, wir reden jetzt nicht vom Kaschmir-Sakko, was dann sofort in die Reinigung muss. Dann wird es schwierig.
Das macht keinen Sinn.
Nein, das ist zum Beispiel auch was ich einfach nicht tue. Ich bringe einfach keine Sachen in die Reinigung. Sachen, die in die Reinigung müssen, da kratze ich alles ab und hänge sie zum Lüften raus, weil das ist für mich dieser eine Vorgang zu viel. Ja. Mach ich einfach nicht.
Okay.
Passiert einfach nicht. Ja, machst du anders?
Nicht schlimm. Ja.
Bitte. Ganz kurz, ich habe versucht herauszufinden, wie die Eltern das sehen. Wir haben bei uns da mal kleine Umfragen gestartet, auf die Kinder bezogen. Ne? Also ich glaube auch übrigens eine Theorie, warum du vielleicht nicht Papa wirst, ist, weil du weißt, dass du dann die Kinder wollen dann den Paw Patrol Pullover. Und das ist ganz schwer, sich zu wehren. Bisher schaffen wir es. Ja. Aber auch nur, weil wir coole Klamotten von Stratus bekommen. Weil Paw Patrol sein Pullover. Sohn älter. Klar. Aber das wäre wahrscheinlich aber hart für dich da teilweise. Nee, Paw Patrol ist schon wieder das. Okay.
Nein, ich finde, weißt du, was ich richtig scheiße finde? So Winterhuder Eltern, die dem Kind schon Boatshoes anziehen und eine kleine Barbara. Was für ein
Dreck. Das ist so lächerlich. Ich meine, es ist auch so eine Geldverschwendung, sorry, aber die passen drei Monate, passen vielleicht sechs Monate und das Kind hat für 1.000 Euro Sachen an. Also das ist wirklich so ein Quatsch.
Und die Grenze zwischen viel Geld für Klamotten auszugeben und zu viel Geld für Klamotten auszugeben, die ist so klein.
Absolut.
Aber der Mensch, der das macht, das eine und das andere, sind komplett verschiedene Menschen. Also
100%.
Du bist so, ich habe nichts gemein mit diesen Menschen, die meinen, sie würden in irgendeiner Form netter, cooler, mehr Respekt entgegengebracht bekommen, wenn sie Geld für teure Klamotten ausgeben. Denn das Wichtigste an das Zauberwort bleibt trotzdem in diesem ganzen Game ja Inklusion. In dem Moment, wo du anfängst, irgendwen zu nicht mehr cool zu finden wegen der Klamotten, die er trägt, weil er sich die nicht leisten kann, weil ihn das Spiel nicht interessiert, dann bist du ein Arschloch. Und also fertig. Ne, jemand, der an dir runterguckt, selber irgendwie gut angezogen ist, aber an dir hoch und runter guckt, also wirklich, will mit solchen Leuten nichts zu tun haben.
Total.
Und das ist total wichtig, weil es ist so ein bisschen so, das passiert auf anderen Gebieten nicht so. Also das ist keiner, der sich 17 Gitarren kauft, die besonders geil sind, weil das findet alles bei dir in deinem Hobbyraum statt. Das ist die Leidenschaft, die du mit nach draußen trägst und du musst dich immer vergleichen mit anderen Leuten. Du musst immer, du kannst schnell auf Leute zugehen. Also wenn jetzt, wir gehen ja nicht mit einer Les Paul raus, bis jemand sagt, oh, geile Les Paul, ja, ist cool, aber ich habe die ja nicht die ganze Zeit dabei. Du hast aber die Klamotten, die du trägst, du bist immer ausgesetzt, dass Leute ihre Leidenschaft mit deiner irgendwo, und dann haben sie Kritik oder was auch immer. Aber ich finde, das Spiel muss man total fair spielen. Und genauso können wir ja sagen, lass die Leute doch viel Geld ausgeben für ihre Kinder. Aber also für uns ist es dumm. Also ist es
total.
Und ich finde
ich habe auch alle auf dem Spielplatz die Funktionskleidung tragen. Guck da nicht kritisch hin. Nein, aber ich verstehe total, was du meinst.
Du weißt, was du meinst. Und dann vor allem, wenn du deinen Sohn schon wie ein
so verkleidet
wie kleine Erwachsene. Was ist das für ein Quatsch? Verstehe ich auch nicht. Und dann, das noch schlimmer wird es dann, wenn die Kinder sich nicht dreckig machen dürfen. Wenn die dann auf dem, natürlich sind toll, ne, und dann dürfen sie auf dem Spielplatz, die anderen sitzen alle in der Matschpfütze und er steht in seinen Bootschuhen daneben und darf nicht mitmachen.
Weißt du, was die gekostet haben?
Da weißt du aber ganz genau, was 20 Jahre später bei dem los ist.
Ja, genau. Aber entweder wird er Zahnwald. Ja. Ne, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass er so früh so protestiert und der stinke Hippie vor dem Herrn wird. der Hacky-Sack hier auf. Kannst du dich an den erinnern? Kannst du dich an den erinnern? Wir hatten so einen 2,10 Meter großen, natürlich rast das bis zum Arsch, Hacky-Sack-Spieler. Und meistens ist es ja so, dass wenn wir so jemanden sehen mit so einer afrikanischen Prince-Hose.
Bei der Aneignung übrigens.
Da war es da, genau, darf er eigentlich gar nicht. Da da geht ja erstmal, würde ja unser Herz so ein bisschen aufgehen, weil wir sagen, Vielfalt, ne, und cool und jeder soll auch machen, was er will. Und vor allen Dingen, er hat irgendwie einen schönen Weg in seinem Leben gefunden. Der Typ war aber ein totales Arschloch. Immer wenn Leute, dazukommen wollten, wir waren so in einer Runde, so vier, und dann war so jemand, der, ich meine, ne, wir können ja Menschen einschätzen, da war jemand mit ganz, ganz netten Augen und guckte so und wollte so gerne mitmachen. Da ist der hingegangen, hat ihn geschubst. Und immer so, nee, du nicht, verpiss dich. Und ist so, Alter, das führt das so absurd.
Der ganze klingt, Vibe ist ja, doch ad absurdum geführt.
Das klingt wie so eine Will Ferrell-Rolle.
Ganz,
so
ganz.
Verkleidet haben.
Also ganz, ganz schlecht. Nee, ich glaube, dem fehlt aber auch eher so ein Steve-O-Zahn hier vorne. Und also es war alles.
aber Steve-O ist in Ordnung.
Mir gefiel.
Der gehört da nicht hin.
Aber die Stimme geht nicht mehr bei ihm.
Nee,
ist ganz krass.
Aus Gründen.
Ja, aus Gründen.
Ich habe irgendwann mal auch ein Interview mit Johnny Knoxville und Steve so im Spiegel gelesen. Und da ging es darum, dass die rausfinden wollen, Entschuldigung, ich habe ein Bier getrunken, seitdem werde ich albern, dass die rausfinden wollen, was die zweite Ebene bei Jackass ist.
Ja.
Und warum die das machen und was das für eine kulturelle Bedeutung hat.
Was? Das hat sehr überhaupt nicht weit verstanden. Gedacht.
Und es ging nur um Biersaufen, irgendwie Geld verdienen und eine gute Zeit haben. Und danach war so, der Redakteur war so völlig desillusioniert und ist so von seinem Fieldtrip aus den USA nach Hause geflogen, dass er so, okay, cool, Jackass ist einfach, was es ist. Bier saufen und auf die Schnauze fallen. Ja.
Aber was hat er denn erwartet als echt den?
Ja, weiß ich auch
der
nicht.
Der muss so nachsitzen.
Ich dachte, Johnny Knox, wir sitzen jetzt mit dem Künstlerschal und erzählt ihm bei einer Tasse Tee, was immer die zweite Ebene von Jackass war. Und so. Ja, aber es gibt keine. Aber wir müssen die Zucki-Umfragen noch kurz auswählen.
Ja, also ich weiß nicht, ob man schlau aus den Zahlen wird. Wir haben zwei Umfragen gemacht und die erste war, ist es mir wichtig, wie mein Kind angezogen ist? War A, absolut, 62%. 62% ist total wichtig. Und B, total egal mit 38%.
Ja. Welche Altersklasse? Ja,
kind. Gar keins.
Kind.
Oh. Kind. Ist aber schwer.
0 bis 45.
Ja.
0 bis 45.
Das ist ungefähr wie Ballbesitz der Bayern bei einem Champions League-Spiel. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Eltern, aber das ist natürlich so breit gefragt, viele Eltern da sind, die schon sagen, na, ich fände es schön, wenn du eine Hose anziehst draußen. Das also kann ich, ja jeder ja, anders interpretieren.
Ich nehme an, die meisten werden unter Kind dann eher, also in einem Alter, wo du die noch anziehen würdest oder, also wir haben zum Beispiel auch noch gefragt, ziehst du, mein Kind zieht sich selber an, 56% und ich lege die Sachen raus, 44%, ist ja sehr.
Ja, aber ich bin jetzt gerade so mit einem Elfjährigen so auf der Grenze, der ist zwar echt auch zu faul und steht zu spät auf, als dass er sich, dass er morgens selber an den Kleiderschrank geht. Aber wenn es die falschen Sachen sind, sieht er sie auch nicht an. Das ja, muss dann schon so cool sein. Das heißt, ich muss morgens muss ich eigentlich einen Bernschneider machen und muss ihm ein cooles Outfit zusammenstellen dahin und dann, ja, ich sehe cool aus.
Lässt du dann auch so diese Hintergrundmusik laufen, während du ihm das präsentierst?
Wenn ich in Unterhose zum Schrank laufe? Ja, in meinem Kopf, ja.
So, sehr schön.
Vor dem ersten Espresso um
ist 7 Uhr. Denn dein Elfjähriger, gibt es die ersten Anzeichen der Pubertät?
Ja, also.
Also ich meine jetzt nicht.
Ja, nee, Haare. Der ist also großes Maul natürlich ohne Ende und coolster Macker der Welt.
Ja, okay.
Und vorm Spiegel stehen und twerken und sagen, Mann, bin ich ein geiler Macker. Das passiert schon.
Aber sag ihm unbedingt irgendwann, dass Twerken für
das
Macker nicht so geil ist.
Nicht so geil ist, nee. Aber nee, das ist total. Und natürlich auch klamottentechnisch haben die schon einen klaren Kodex. Also das ist zum Beispiel so, seitdem diese Baggy Pants wieder angekommen sind, ne, die wir in den 90er Jahren getragen haben, ist das da. Völlig klar. Seit Chris ja auch bei H&M mittlerweile. Aber also die Hosen müssen jetzt richtig weit sein.
Mhm.
Ja.
Aber hier, euer Podcast, wird ja dann irgendwann mal, ist ja so eine popkulturelle Firmierung. Also wir haben ja, was wir jetzt hier sagen, steht ja quasi festgeschrieben in der Geschichte. Ne? Mhm. Deshalb möchte ich das für alle einmal sagen. Ich möchte ich gucke in die Zukunft und ich sage voraus, dass dein Sohn, ich mache mal so eine Style-Voraussage. Wenn dein Sohn jetzt mit 11 vor dem Spiegel twerkt, dann denke ich, dass so in 6-7 Jahren wird der schwarze Chaps tragen.
Ja.
So eine schwarze Ledermütze, ein Schnurrbart haben, vielleicht noch eine schwarze Weste.
Auch aus Leder?
Ja, wahrscheinlich keine Hose und in Bars frequentieren, die Rawhide heißen.
Ja, gut, okay, cool. In 6 Jahren schon.
Gleichen wir dann an.
Könnte so anfangen.
Okay, gut. Ja, ist doch super, dann ist was aus ihm geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist bei dir in 6 Jahren so los? Also
dasselbe.
Hast du dann auch die Klappe?
Genau, ich denke auch, ich hoffe nur, dass ich nicht in die gleiche Bar gehe wie dein Sohn.
Ich meine nur, weil du schon auch, nochmal um auf deine Videos auch zurückzukommen, so viele Sachen in deinem Leben ausprobiert hast und selbst deine geliebte Fotografie irgendwann, du gemerkt hast, du brauchst was anderes. Kennst du diese Simpsons-Folge, wo Bart irgendwie auf einmal zum Star wird, weil er irgendwas umrennt und dann sagt er, ich habe nichts gemacht und alle lachen und applaudieren und dann passiert das immer wieder und irgendwann lachen sie nicht mehr und dann hört's auf.
Mhm.
Hast du Angst davor, dass das passieren könnte mit deinen Sachen oder sehnst du dich vielleicht sogar, ist eine sehr persönliche Frage, können wir auch rausschneiden, sehnst du dich vielleicht manchmal sogar danach, dass das irgendwann mal so ist und oder hast du einfach Vertrauen, es wird loslassen und Vertrauen, es passiert eh so, wie es passiert.
Wenn ich einmal mal einigermaßen reflektiert auf die 48 Jahre gucke, dann wäre das dumm zu denken, dass ich in 10 Jahren nicht was Neues mache. Weil ich glaube nicht und ich glaube auch gar nicht, dass es so lange mehr dauert, denn ich fühle, also das, es stresst mich schon. Ich habe das Gefühl, ich arbeite mehr noch als vorher. Und ich denke, dass es eher so eine natürliche Entwicklung nehmen wird, dass meine Videos anders werden. Entweder ganz anders oder ich mache ein ganz anderes Format. Und deshalb ist es auch wichtig für mich, so ein... Du musst dir das so verstehen, stell dir vor, Johannes hätte mit Revolverheld nie ein Album rausgebracht, sondern ihr wärt Internetstars.
Ja.
Also weißt du, welche, die nichts da, das wird was gestreamt und ihr tourt oder so. Und diese Sehnsucht wäre dann möglicherweise groß in der realen Welt, aber einen Fixpunkt zu haben, ein Album rausgebracht zu haben. Und das verstehen vielleicht junge Leute gar nicht, aber für Leute wie mich, wo das Internet, von dem man sagt, es habe über 1000 Seiten, da ist es so, dass das noch so eine Welt ist, die für mich, weiß nicht, kaum fassbar, nicht so, also schnelllebiger ist. Und ich glaube, dass für mich wäre das wichtig, den Roman rauszubringen. Und auch noch weitere Sachen zu machen, die eher noch so in der physischen Welt irgendwie eine Präsenz haben, weil sich daraus was anderes entwickelt. Und ich glaube, dass irgendeine handfeste Sachen, also es gibt eine große deutsche Produktionsfirma hat sich gemeldet und bei meinem Management haben gesagt, wir möchten gerne was für den machen, für ProSieben. Was können wir tun? Also ich glaube schon, dass sich das ganz normal, dass es da eine Evolution geben wird. Aber das wird nie im Leben, glaube ich, dass ich in noch ein paar Jahren in meinem Wohnzimmer stehe und sage, guten Morgen, ihr Lieben. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Und nicht, weil, ja, einfach nur, weil, wenn ich das beobachte, das ist die normale Evolution.
Absolut.
Ne, und denke,
aber es ist eine gesunde Einstellung. Es ist eine gesunde, realistische Einstellung, weil gerade bei Medien, Social Media, TikTok, Instagram, also ich meine, wir reden von vor 15 Jahren, da gab es Instagram nicht und Facebook war riesengroß und niemals hätte jemals gedacht, dass Instagram größer wird. So, jetzt spielt Instagram in unserer Generation noch eine Rolle, aber also mein Sohn interessiert sich nicht für Instagram.
Nee.
Das ist nur noch TikTok und Snapchat.
Ja.
So, also wenn wir jetzt 10 Jahre weitergehen, keine Ahnung, dann ist Instagram für die richtig alten Leute.
Ja,
ne?
Oder ja. Was ist, so. Wann ist TikTok das Facebook? So,
ne? Ja, ja, genau. Dann kannst du, dann kannst du nämlich wirklich die Windel-Reels machen bei Instagram.
Ja.
Spannend. Aber ich glaube, das ist einfach... Das ist was anderes als irgendwie, ich bin Fan der Rolling Stones und ich bin das die nächsten 50 Jahre. Das ist einfach was anderes.
Die zum Beispiel, die ich habe, weil wir darüber geredet haben, wie die Followerschaft und so, wir hatten gar nicht über TikTok geredet, wie unterschiedlich das funktioniert hat, weil bei TikTok habe ich so 333.000 genau Follower.
Und, ja. und 6 Millionen Views oder so?
Das kann sein, das weiß ich nicht, weil ich bin da nie.
Videos unterschiedlich.
Ich habe nur ein... All die sind von einem Video gekommen, von einem, während die anderen Videos ignoriert wurden.
Ja.
Es funktioniert auch überhaupt nicht mit Community-Building ist da nicht.
Das, ne? Das erlebe ich auch,
es jeden Tag. Es geht immer nur um du musst ein so ein Ding haben und am besten fällt natürlich noch jemand aufs Maul und der Kopf fällt ab oder so, aber das ist, du hast keinen, und deshalb sehe ich TikTok auch wirklich, es ist nicht so... Ja. Meins, wenn ich so dran denke, das Storytelling schlechter funktioniert, ja, um Leute an der Stange zu halten und zu sagen, so wie ja, man sich eine richtige Fangemeinde, wie, ne, es gibt Revolverheld-Fans, bei TikTok hast du keine Fans. Die kennen entweder ein Revolverheld-Video, was durch die Decke gegangen ist oder so, aber die ist so richtig. Nee, das ist glaube ich, ist schwer so. Und das gefällt mir auch nicht so.
Hat ja auch keinen logischen Algorithmus, TikTok. Das ist ja auch, also auch wenn du dich mit denen triffst, die können auch nichts dazu sagen. Ja, ist so. Kannst 50 Follower haben, dein Video hat 6 Millionen Views. Aber jetzt wird es auch zu technisch.
Ja.
Aber Ben, das war sehr schön, dass du da warst. Es war sehr unterhaltsam. Du siehst immer noch hervorragend aus. Auch nach dieser Stunde. Und alle meine Freunde, wenn sie mal nicht wissen, wie sie sich anziehen sollen, sagen immer, kannst du Ben mal kurz fragen? Und wenn ich das mal kurz mache, dann gibst du auch wirklich einen Ratschlag. Das finde ich wirklich krass. Deswegen, wenn ich demnächst wieder ein großes Event habe, frage ich dich. Ja. Und ich möchte, dass du mich mal mitnimmst auf irgendwie so geile Sachen wie Autoshow am Genfer See oder sowas.
Ja.
Möchte ich mal mit. Möchte ich mal ein bisschen kuscheln und einfach, ich filme dich auch.
Du
ich bin dein
doch.
Instagram-Husband.
Ja, genau. Also immer gerne. Und vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, immer gerne.
Du musst ja so viele Videos drehen.
Nur Liebe, nur Liebe. Tschüssi.
Tschüss.